Zunächst wäre überhaupt die Frage, warum hat Gott die Ägypter mit diesen Tieren gestraft? Warum 10 Plagen? Dankeschön. Gott hätte ja einfach, ich will es mal so sagen, hätte Steine vom Himmel regnen lassen können, oder? Und wir wissen ja, die 10. Plage, da war die Erstgeburt. Ab da haben ja, wo die Erstgeburt gestorben ist, ab da hat ja der Pharao gesagt, so, raus hier. Gott hätte ja von Anfang an, ich sage es mal, die Erstgeburt getötet und weg, oder? Nee, Martin hat schon richtig gesagt, die Ägypter haben alles angebetet an Kriechtieren und ich weiß nicht was alles. Und eigentlich hat Gott durch diese Plagen ihnen gezeigt, euer Tun, das fällt auf euren Kopf zurück. Ihr habt diese Viecher angebetet und jetzt werden sie euch überfallen. Sie werden euch erobern. Eigentlich genial, oder? Gott hätte auf viele Art und Weisen die Ägypter strafen und vernichten können. Er hat es aber langsam gemacht, auch mit diesen Tieren. Überhaupt ist ja interessant, warum war die letzte Strafe der Tod der Erstgeburt? Und warum mussten denn die Kinder sterben? Naja, was haben denn die Ägypter gemacht? Sie haben die Babys der Israeliten getötet. Kommt auch da ihr Tun auf ihren Kopf zurück? Das heißt, dass das die letzte Plage ist, wo die sagen, raus hier. Sie haben die Babys der Israeliten umgebracht, damit sie sich selbst schützen können. Das war ja der Gedanke, nicht, dass sie größer werden, das Volk Israel, und uns dann, ich sage es mal, verschlingen. Und Gott hat genau das so gemacht, gerade die letzte und die schlimmste Plage, ihr habt den Israeliten ihren Kindern beraubt und ich werde euch euren Kindern berauben. Wie interessant Gott handelt, oder? Ja, jetzt ist es natürlich die Frage, diese 10 Plagen, was bedeutet das eigentlich für uns? Ich fand das sehr interessant, in einem altjüdischen Buch, im Buch der Weisheit, das war bei den Juden damals auch hoch angesehen, da gab es eine Erklärung darüber, warum Gott nicht alle auf einmal vernichtet hat. Und diese Erklärung fand ich interessant. Da wird gesagt, dass Gott die Ägypter eigentlich langsam und vorsichtig zurechtgewiesen hat, gezüchtigt hat, damit sie noch zum Nachdenken kommen und umkehren. Das fand ich interessant. Gott hat sie nicht sofort vernichtet, sondern hat geguckt, wie kann ich sie dazu bewegen, dass sie mich doch erkennen und umkehren von ihren Bosheiten. Es heißt nämlich in 2. Mose 12, 38, das ist ein bisschen weiter von unserem Text, da heißt es, es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen und Schafe und Rinder und sehr viel Vieh. Mischvolk wäre ja zweierlei. Zum einen, wenn zum Beispiel Ägypter sich mit den Israeliten vermählt haben oder dass es sogar Ägypter gab, die einfach mit den Israeliten mitgezogen sind, die gesagt haben, Jahwe ist wirklich Gott. Wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen, dass dieser Gott stärker ist wie alle Götter Ägyptens. Okay? Man nennt ja solche Bekehrungen von Heiden zum Judentum, man nannte sie ja damals Proselyten. Wo haben wir denn bekannte Proselyten? Haben wir gleich nach Mose gleich weiter. Rahab. Ja? Sie lebt in Jericho. Und Rahab war die einzige samt ihrer Familie später, die bewahrt wurde. Sie hat ja gehört über die Wunder, die in Ägypten passiert sind und hat gesagt, euer Gott ist der lebendige Gott. Kommt her, ich werde euch bewahren, also die Kundschafter, aber bitte rettet mich. Und was hat das Volk gesagt? Einverstanden. Rahab wird sogar mehrmals im Neuen Testament erwähnt, dass sie gerecht sei. Eine Proselytin. Sie hat erkannt, dass Jahwe der wahre Gott ist, durch diese ganzen Wunder, die da passiert sind, und hat sich dem Volk Israel angeschlossen. Genauso ist es ja eigentlich mit Ruth. Von wo kam Ruth? Sie war Moabiterin. Auch sie, selbstverständlich, hatte die Geschichten von der Schwiegermutter gehört, was da alles passiert ist. Und auch sie hat gesagt, dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Auch natürlich, wenn wir im Neuen Testament sehen, der bekannte Hauptmann im Lukas-Evangelium, der hat ja eine große Synagoge gebaut fürs Volk. Warum? Ja, offensichtlich kannte er die Geschichten, er kannte die Historie, die ganzen Fakten, hat gesagt, das jüdische Volk, eigentlich, sie haben gerechte Gesetze. Da ist ein guter Gott drin und ich will diese Religion, diese Art und Weise, Gott zu verehren, unterstützen mit einer Synagoge. Also, wir haben in der Bibel nicht oft, leider, aber es gab doch einige, die vor den Heidenvölkern sich bekehrt haben zum jüdischen Volk. Das Interessante ist ja, wenn man sich einfach mal nur überlegt, diesen Gedankengang, Gott hat nur leicht gestraft, damit sie umkehren. Schlagen wir mal auf, 2. Mose 9, 26. Wir sind hier bei der Plage vom Hagel. 2. Mose 9, 26. Und da heißt es, nur im Land Gosen, wo die Kinder Israels waren, hagelte es nicht. Interessant, oder? Ganz Ägypten, riesiger Hagel, Menschen und Vieh starben. Wo hagelte es nicht? Wo die Israeliten sind. Als wäre da, ich sage jetzt mal, so eine Schutzmauer. Nein, da soll dieser Hagel nicht passieren. 2. Mose Kapitel 10, schlagen wir mal eine Seite weiter, die Verse 22 bis 23. Da heißt es, da streckte Mose seine Hand zum Himmel aus, und es kam eine dichte Finsternis im ganzen Land Ägypten, 3 Tage lang, sodass während 3 Tagen niemand den anderen sehen konnte, noch jemand von seinem Platz aufstehen konnte. Aber alle Kinder Israels hatten Licht in ihren Wohnungen. Es ist natürlich die goldene Frage, wie hat Gott das denn gemacht? Hatten die Israeliten Kerzen und die Ägypter nicht? Glaube ich weniger. Wenn die Kerzen hätten, hätten die alle Licht angemacht. Aber irgendwie war 3 Tage lang so eine Finsternis in diesem ganzen Land. Es steht hier, der eine konnte den anderen nicht sehen. Es ging gar nicht. Ich bin ja aufgewachsen als Großstadtjunge und Finsternis kannte ich nicht. Wenn ich selbst um 3 Uhr morgens nach Hause gelaufen bin, man hatte immer Licht, es gab immer Laternen. Ja? Irgendwann bin ich zur Bibelschule nach Nordrhein-Westfalen und wir lebten eigentlich in so einer Art Bauernhof. Okay, in diesen 3 Jahren. Und wenn ich von da nach Hause gegangen bin, das war nicht 3 Uhr morgens, das war 7 Uhr abends, ich habe meine eigene Hand nicht mehr sehen können. Das war lebensgefährlich, dort auf der Straße zu laufen. Und man muss sich mal vorstellen, 3 Tage lang so eine Finsternis und du siehst gar nichts. 3 volle Tage. Aber in dem Ortteil, wo das Volk Israel war, die hatten Licht. Jetzt einfach mal die Frage, haben denn die Ägypter das nicht gesehen? Dass die Israeliten die Plagen gar nicht treffen? Ich denke schon, oder? Also, das Land Gosen war ja nicht auf der anderen Seite der Erde. Es war immer noch eigentlich Land Ägypten. War nur eine kleine Provinz einfach daneben von anderen. Die müssten doch eigentlich sehen können, da hagelt es nicht. Da ist Licht. Wir würden doch heute vielleicht mal überlegen, wieso gehe ich denn nicht zum Land Gosen, wenn es da offensichtlich Rettung gibt? Da werde ich gerettet. Der Hagel kommt nicht. Die Hundsfliegen kommen nicht. Licht ist dort. Warum sind, ich will es mal so ausdrücken, der Text sagt es nicht, aber warum sind die Masse der Ägypter nicht einfach zum Land Gosen hin? Schau mal, das Wort gehört Sturheit, Halsstarrigkeit, Verstocktheit, Herzenshärte. Das ist ja das, was die Bibel eigentlich beschreibt von Menschen, die sich einfach nicht dem Willen Gottes beugen wollen. Die es einfach nicht akzeptieren wollen. Und das, ich sag's mal hier, in die Geschichte zeigt uns hier in so einer Ausartung, dass sie lieber sagen, nein, ich bleib lieber im Land Ägypten, als in der Provinz Gosen zu überleben. Die Plagen und gleichzeitig auch die Hilfe von Gott, die war doch für alle sichtbar, dass alle sehen konnten, hey, wenn ich zu den Israeliten gehe, da bekomme ich die Hagel nicht ab. Ich bekomme die Hundsfliegen nicht. Und da ist Licht. Warum sind die nicht einfach dahin gegangen? Warum sind sie nicht wie eine Rahab? Warum haben sie sich dem Volk Israel nicht angeschlossen? Das ist ja das Interessante, wenn wir den Bezug zu uns nehmen im Evangelium. Wenn die Nicht-Christen die Christen sehen, wie sie sich verhalten, wie Gott sie auch segnet, ich frage mich manchmal, wieso erstaunt das nicht die Leute, dass sie sich auch überlegen, umzukehren? Ich fand es so interessant, allein von meinem Leben, ich war ja ein Trinker, Raucher, Drogen, spielsüchtig und ich weiß nicht was alles. Und die Leute kannten mich, auch meine eigene Familie. Und von einem auf den anderen Tag, als ich mich bekehrt habe, bin ich davon weg. Gott hat es geschenkt. Ich war vernünftig, ging dann zur Arbeit, habe angefangen zu lesen. Ich war kein Trinker mehr, kein gar nichts mehr. Und auf einmal haben die Leute angefangen, über mich schlecht zu reden. Jetzt fängt er an, die Bibel zu lesen. Jetzt fängt er an, sonntags zum Gottesdienst zu gehen. Was ist das für einer? Und ich dachte mir damals, okay, als ich damals ein Trinker war, wo ich in dieser Welt noch gelebt habe, da irgendwie war es doch in Ordnung, aber der Krieg kam erst dann, als ich mich gerettet habe, zum Land Gosen. Ab da war es falsch. Ab da war ich irgendwie der Feind. Sowohl bei Familie und Freunden. So interessant, oder? Also die Menschen sehen ja, wie Gott Wunder in unserem Leben wirkt. Und anstatt das wertzuschätzen und wenigstens darüber nachzudenken, sollte ich nicht auch dahin gehen, wo er hingeht, in diese Gemeinde und mich vor Gottes Hilfe bewahren und beschützen. Stattdessen bleibt man halsstarrig und will lieber leiden unter den Plagen des Teufels. Man hat die Wunder gesehen und wollte trotzdem nicht umkehren. Das Interessante ist, hier im Alten Testament wird ja gesagt, die Ägypter sahen das alles und wollten nicht umkehren. Wer hat im Neuen Testament so viele Zeichen und Wunder gesehen und wollte auch nicht umkehren? Das Volk Israel, oder? Wie viele Zeichen, wie viele Wunder hat der Herr Jesus getan, komprimiert in 3 Jahren? Damals wollten die Ägypter nicht. Und im Neuen Testament wollte das Volk nicht umkehren, das eigentlich Wunder und Zeichen kennt und weiß, was das eigentlich bedeutet. Mose hat ja geschrieben, einen Propheten wie mich wird der Herr euch erwecken aus eurer Mitte, aus euren Brüdern, auf ihn sollt ihr hören. Hat Mose Wunder und Zeichen getan? Hat Mose das Volk Israel befreit aus den Händen der Ägypter? Einen Propheten wie mich, der Herr Jesus, der hat auch Zeichen und Wunder getan. Und das Volk, das sich bekehrt hat in den Willen Gottes, das hat er auch befreit von der Macht dieser Welt, dass wir im Land Gosen leben, wo eigentlich der Herr unsere Hilfe ist. Ich finde es interessant, wie die Juden dann darauf reagiert haben in Johannes 11. Da wurde ja Lazarus auferweckt. Und die Juden beratschlagen sich und heißt ja, wir können seine Zeichen, die er tut, nicht leugnen. Also sie geben es selber zu. Und auf welchen Schluss kommen sie? Lass ihn uns umbringen. Genau. Das ist die richtige Idee. Beim Volk Ägypten, die Priester haben ja zum Pharao gesagt, das ist der Finger Gottes. Sie haben es ja bekannt. Was hat der Pharao gemacht? Nein, ich will nicht. Und die Ägypter sollen auch nicht. Was bedeutet es, wenn die Bibel sagt, Verstockung und Herzenshärte? Was bedeutet das rein praktisch? Und ich möchte aber auch auf etwas hinausgehen. Zeichen und Wunder sind zweierlei Dinge. Es gibt, so sage ich mal, die Auffassung auch bei uns Christen, am besten eine Bekehrung ohne Zeichen und Wunder, ohne irgendwie Erscheinungen, weil dann ist es wirklich echt. Das glaube ich nicht. Zum Beispiel, man nimmt da oft gerne Thomas im Johannesevangelium, wo Jesus ja sagt, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig sind die, die glauben, ohne zu sehen. Das stimmt. Selig sind auch die, die überhaupt nichts Übernatürliches gesehen haben und doch glauben. Jedoch wissen wir, dass Gott sich auch offenbart von den Menschen, wie zum Beispiel einem Paulus. Jesus hat sich ihm besonders offenbart, in Apostelgeschichte 9. Und was sagt Paulus in seinem Zeugnis vor König Agrippa? Apostelgeschichte 26, 19, ich lese euch das vor. Daher, König Agrippa, bin ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen. Das fand ich interessant. Er war dieser Erscheinung nicht ungehorsam. Wir denken ja oft, wenn Jesus sich jemanden zeigt, boom, der wird sich auf jeden Fall bekehren, oder? Wenn ein Mensch Zeichen und Wunder sieht, irgendwas Übernatürliches, der wird sich bekehren. Genau. Wie viele haben sich denn im Neuen Testament, wie viele haben Jesus gesehen? Seine Wunder, seine Zeichen und schrien, kreuzige ihn. Wenn wir meinen, dass unsere Verwandten, Freunde, all unsere Leute um uns herum, dass sie glauben, wenn sie irgendwas Übernatürliches sehen, dann sollten wir gucken, dass wir nicht mit dem Feuer spielen. Zeichen und Wunder sind eine Unterstützung dazu, gar keine Frage, aber es ist nicht das Ausschlaggebende. Wenn jemand nicht will, wenn jemand sich unter den Willen Gottes nicht beugen will, der helfen keine Zeichen, keine Wunder, keine Züchtigung durch Tiere, einfach gar nichts. Er muss letztendlich, wie die Ägypter, gerichtet werden im Roten Meer, weil er einfach nicht wollte. Wie oft habe ich versucht, deine Kinder zu sammeln wie Henne ihre Küken? Ihr habt nicht gewollt. Interessant, Jesus sagt ja, wie oft wollte ich? Also Gott will und Gott bezeugt sehr oft. Ihr habt nicht gewollt. Und Gott zwingt nicht. Jesus sagt in der Nacht, als er verraten wurde, ich lese mal zwei Verse, wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand, also keine Entschuldigung für ihre Sünde. Interessant, oder? Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, sie hätten keine Sünde. Sie hätten eine Entschuldigung. Hä, wir wussten das nicht. Zwei Verse weiter. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Interessant, Jesus bespricht beides. Einmal die Werke haben sie gesehen und er hat noch zu ihnen geredet. Was hat Mose getan? Er hat doch geredet mit ihnen, mit den Ägyptern. Und er hat die Zeichen und Wunder getan. Und die Ägypter, sie hatten keine Entschuldigung. Entweder sie hätten sich dem Willen Gottes beugen müssen oder zugrunde gehen. Genauso ist es bei uns allen. Wenn wir die Worte Gottes hören und wir selbst offensichtliche Zeichen sehen, wie Gott an uns wirkt, Leute, wir haben keine Entschuldigung. Wie wollen wir uns retten vor Gericht? Wenn wir am jüngsten Tag stehen, was wollen wir Gott als Entschuldigung sagen? Denn wir haben gesehen und wir haben gehört. Was wollen wir ihm dann sagen? Es heißt eigentlich, mal grob gesagt, Gott zieht den Menschen. Wenn es heißt, niemand kann zu mir kommen, außer ihn ziehe der Vater. Das ist ja sehr mystisch. Ne? Was ist das für ein Ziehen? Ist es so, morgens, ich gehe arbeiten oder ich kann nicht schlafen und da ist ein Seil. Wie macht das Gott? Eigentlich ist die Antwort auf der unterschiedlichsten Art und Weise. Bei den Ägyptern zum Beispiel hatte durch Züchtigung die Menschen versucht, zur Umkehr zu bewegen. Durch Strafen, damit sie endlich erkennen, kommt zu mir, ich bin der wahrhaftige Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, dass Gott wirklich, ich will es mal so sagen, solche Züchtigungen in unserem Leben zugelassen hat, damit wir hier oben endlich mal nachdenken. Ich weiß zum Beispiel von einer Schwester, die gesagt hat, Gott hat mir die und die Krankheit gegeben und ich bin ihm so dankbar dafür, dann habe ich mich endlich bekehrt. Dann habe ich endlich verstanden, was es sein will. Fand ich interessant. Ich habe meinen Bruder kennengelernt, vor einigen Jahren. Ich war auf einer Freizeit Und er hat abends mal mit mir geredet und hat gesagt, ich weiß gar nicht, wie wir auf dieses Thema gekommen sind, aber es ging auch, wie weiß Gott zurecht, wie arbeitet Gott an einem. Und dieser Mann, der war Prediger, er stand auf der Kanzel und irgendwann ist er einfach umgekippt. Epileptiker. Hat einen epileptischen Anfall. Und ab da war es so, er hatte schon Frau, er hatte Kinder, hatte eine Arbeit, er stand mit beiden Beinen im Leben. Und bei ihm war dieser Fall, jedes Mal, wenn er an der Kanzel war oder in der Gemeinde oder allgemein, er hatte epileptische Anfälle. Er wusste gar nicht mehr wohin. Er konnte auch kein Auto mehr fahren. Seine Frau war eigentlich zuständig für ihn und für die Kinder, für den Haushalt, für die Krankenhausbesuche und, und. Und die Ärzte haben ja bei ihm im Gehirn gesehen, ja, er hat da diese Probleme bekommen. Jetzt ist es bei ihm monatelang so gewesen, wenn nicht 1,5 Jahre, ich bin mir da gar nicht mehr sicher, aber eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. 2-mal war es so, dass er an der Kanzel einen Anfall bekommen hat und umgekippt ist. Okay? Ich habe mir das so angehört und dachte, Junge, 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 dass einen Menschen sowas trifft, das ist einfach brutal. Und wisst ihr, was der dann gesagt hat? Der so, und weißt du, Georgi, irgendwann lag ich nachts da und habe verstanden, warum hat Gott das bei mir zugelassen? Warum das passiert ist? Und wisst ihr, was dieser Mann gemacht hat? Er ist auf die Knie gegangen und hat gesagt, ich habe Gott von ganzem Herzen dafür gedankt, für diese epileptischen Anfälle. Er hat nicht gebetet, mach mich gesund. Er hat gesagt, Georgi, ich weiß nicht, ob du mir glaubst, aber ich habe wirklich von ganzem Herzen unter Tränen Gott gedankt, denn ich habe endlich verstanden, was habe ich falsch gemacht. Und ob ihr es mir jetzt glaubt oder nicht, ab dem Tag, er hatte nie wieder einen Anfall. Erstaunlich, oder? Ich finde überhaupt die Einstellung von diesem Bruder so erstaunlich, weil Epilepsie ist ja nicht einfach hier ein Heuschnupfen oder irgendwie sowas. Er hat Gott vom ganzen Herzen dafür gedankt. Hammer, oder? Auch ich selber, wenn ich mal Ziehen Gottes sehe, wir haben jetzt die Züchtigung geredet, aber auch Zeichen und Wunder. Als ich mich bekehrt habe, das war vor 12 Jahren, das war sehr interessant, ich habe wirklich viele Zeichen und Wunder gesehen. Mit meinen eigenen Augen habe ich es gesehen und erlebt. Da waren Dinge, da hatte ein Bruder von uns, der hatte so eine faustgroße, ich will es mal sagen, wie so ein faustgroßer Ball am Bauch. Sein T-Shirt hatte er hochgehoben und unter seiner Haut drin war so ein Ding. Und er hat geschwitzt und geschrien vor Schmerzen. Ich habe es gesehen. Heute hätte ich gleich gesagt, ab mit ihm ins Krankenhaus, sofort hier zu den ersten Not-OP. Wisst ihr, was dieser Bruder gemacht hat? Betet für mich, sagt er. Betet für mich. Legt mir die Hand auf. Denn in Markus 16 heißt ja, wenn man die Hand auflegt, ihnen wird es besser gehen. Und wir in unserer Naivität, wir waren 1 Jahr im Glauben, wir dachten halt, ja stimmt, so steht's ja. Was haben wir gemacht? Wir 3 Grünhälse da, was wir da waren, wir haben ihm die Hand aufgelegt, haben nur gesagt, Jesus, heil ihn. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, das Ding ist einfach weg. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Das Erstaunliche finde ich nach 12 Jahren, heute hätte ich nicht den Glauben. Wenn Arthur kommt und sagt, hey, ich habe hier was, ich hätte ihn sofort gepackt ins Krankenhaus, genauso wie bei Heiko. Und damals, wie ein Kind, ja, machen wir. Ich habe mich immer wieder daran erinnert, wenn Zweifel kamen, wenn der Teufel an mir gearbeitet hat und sowas, wo ich gesagt habe, nein, diese Zeichen und Wunder habe ich mit meinen eigenen Augen erlebt und gesehen. Gott ist da. Und Gott ist wirklich bei uns. Und er lässt uns nicht im Stich. Wie gehen wir mit sowas um? Wie handeln wir damit, wenn Gott uns offensichtliche Dinge zeigt in unserem Leben, durch sein Wort, durch sein Handeln und wir uns doch nicht beugen wollen unter seinen Willen? Wollen wir wie damals, wie die Ägypter und die Israeliten, halsstarrig sein, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament? Oder wollen wir wie eine Rahab, wie einige vom Mischvolk, doch zum Land Gosen gehen und Hilfe erfahren von Gott und gerettet werden, auf wundersame Art und Weise? Gott unterscheidet, das haben wir ja schon gesehen, wir können ja mal aufschlagen, 2. Mose 2, Vers 18, beziehungsweise wir haben das eigentlich schon, können wir aber machen. Ne, tut mir leid. 9 Vers 4, 2. Mose 9 Vers 4, wir lesen 4 und 6, da heißt es: Und der Herr wird einen Unterschied machen zwischen dem Vieh der Kinder Israels und dem Vieh der Ägypter, sodass von allem, was den Kindern Israels gehört, kein einziges sterben wird. Interessant. Gott wird einen Unterschied machen. Da heißt es in Vers 6, und der Herr tat dies am Morgen, und alles Vieh der Ägypter starb. Aber von dem Vieh der Kinder Israels starb kein einziges. Gott macht einen Unterschied zwischen seinem Volk und nicht seinem Volk. Ich lese euch mal vor aus dem Buch Hiob. Das ist die Ansprache von Elihu, dem jüngsten Freund von Hiob. Da heißt es in Hiob 34, 10 und 11: Darum, ihr verständigen Männer, hört mir zu. Fern sei es von Gott, dass er gesetzlos handle, und von dem Allmächtigen, dass er Unrecht tue, sondern er vergilt dem Menschen nach seinem Handeln und lässt es jedem ergehen nach seinem Wandel. Es ist ausgeschlossen, dass Gott gottlos handelt. Er vergilt jeden Menschen, wie er es verdient. Es ist unmöglich, dass Gott einen Menschen bestraft, obwohl das nicht strafwürdig war. Das lernen wir ja schon früh in der Kinderstunde. Kann Gott alles? Gott ist allmächtig, oder? Gott kann alles. Ja? Nein, kann er nicht. Was kann Gott nicht? Gott kann nicht lügen. Steht in Titus 1, 2 und in Hebräer 6, 18. Gott kann nicht lügen. Gott kann sich auch nicht selbst verleugnen. Es geht nicht. Interessant, oder? Wir sagen, Gott kann alles. Aber wie ist es denn zu verstehen, Gott kann nicht lügen? Ja, ist er denn nicht fähig dazu? Ich will es mal so ausdrücken. Gott, der Licht ist und Gerechtigkeit ist, er kann nicht Finsternis sein. Er kann nicht ungerecht sein. Und dieses kann äußert eine Sache aus wie: Es ist völlig unmöglich, dass derjenige diese Handlung tut, das völlig seinem Wesen widerspricht. Ich möchte es mal illustrieren. In Äthiopien gibt es Frauengefängnisse. Und bei diesen Frauengefängnissen kommen auch Kinder mit rein. Entweder tut die Frau das Kind im Gefängnis gebären oder man nimmt die halt auch so mit, wenn die halt noch klein sind. In Äthiopien gibt es keinen Kindergarten. Wenn Papa und Mama im Gefängnis sind, die Kinder wachsen im Gefängnis auf. Okay? Jetzt stell dir mal vor, du bist in Äthiopien und stell dir mal vor, da wäre eine Frau, eine unschuldige Frau. Du weißt, sie ist unschuldig, mit einem kleinen Baby in der Hand. Und jetzt kommen da Leute und verklagen diese Frau. Die ist eine Verbrecherin, die hat dies und jenes getan und du bist vor Gericht. Und du weißt zu 100%, sie ist unschuldig. Jetzt ist die Frage an dich: Könntest du diese Frau aktiv auch verurteilen, dass sie, obwohl sie unschuldig ist, samt ihrem Baby ins Gefängnis kommt? Könntest du das? Mal die Hand hoch. Wer könnte das? Würdest du es machen? Du hast richtig verstanden. Können, das geht. Ich kann aufstehen und sagen, ich verurteile diese Frau und ihr Baby ab ins Gefängnis. Von der Fähigkeit gesehen, das geht. Ich kann es machen. Aber alles in uns, unser ganzer Körper, unsere ganze Seele, unser ganzer Geist ist so widerstrebend dagegen, dass eine unschuldige Frau mit ihrem Baby ins Gefängnis gehen müsste. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, du und ich, wir sind elende Sünder. Und wir haben so viel Güte und Gerechtigkeitssinn in uns, dass wir nie im Leben so eine Tat tun könnten. Es ist die Frage, wie viel mehr ist Gott? Jesus sagt, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr euer Vater im Himmel? Wenn du, der du doch böse bist, Ungerechtigkeiten hasst und sowas niemals tun würdest, Unschuldige zu bestrafen, und zwar aktiv, wie viel weniger ist Jesus? Gott kann nicht lügen und Gott kann nicht gottlos handeln. Das geht nicht. Wenn wir das schon nicht können, dann eine Million mal weniger er. Oft fragen mich ja die Leute, auch in unserer Gemeinde, ja Georgi, aber was ist mit den Leuten, die Jesus gar nicht kennen? Werden sie auch verurteilt? Was ist mit den Zeugen Jehovas, die doch Sekten sind? Was ist mit den Katholiken, die das nicht verstanden haben? Wie ist es vor Gericht? Wird Gott da keine Unterscheidung machen? Wird er alle verdammen, auch die Leute samt denen, die einfach sich nicht bekehren wollen? Und meine Antwort ist oft, nein. Gott macht Unterschiede. Sowohl in diesem Leben, als auch im jenseitigen Leben. Jesus sagt, wem viel gegeben ist, von dem wird man umso mehr fordern. Was heißt das andersrum? Wem jemand wenig gegeben ist, von dem wird man auch weniger fordern. Jesus sagt, wer den Willen des Herrn kannte, wird mehr Schläge erleiden, wie der, der ihn nicht kannte. Gott macht einen Unterschied. Gott sieht ja, wer in der Lage war, bei den Zeugen Jehovas das wahrhaftig zu erkennen und was nicht. Er weiß, wenn jemand auf einer einsamen Insel war, nur mit der Bibel in der Hand, und er hat jetzt nicht dieses Verständnis von einem Bibellehrer, er versucht aber nach seinem besten Wissen und Gewissen, das zu verstehen und das umzusetzen. Und er kommt vielleicht auf falsche Schlüsse. Ja, Gott sieht das. Und er rechnet es ja zu. Deswegen heißt es ja auch, dass Gott nach den Motiven richtet. In 1. Korinther 4, Vers 6 heißt es, wo Gott die Herzen offenbaren wird. Warum die Herzen? Warum ist es wichtig, dass Gott nach unserem Herzen uns richtet? Du kannst gute Dinge tun, aber aus heuchlerischen Motiven. Du kannst Almosen geben, nur damit die Leute dich sehen. Du hast vielleicht ein gutes Werk getan, aber vor Gott gilt das nicht. Denn du hast es nicht mit der richtigen Haltung getan. Das ist das Schöne bei Gott. Er unterscheidet und er richtet nach unserem Innersten, nach unserer Gesinnung. Er richtet uns nicht, dass wir Israeliten sind oder Ägypter sind. Er richtet uns nach dem, was unsere Einstellung war und wie wir in dieser Einstellung gelebt haben. In Römer 2,14 heißt es, wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, jedoch tun, was das Gesetz fordert, so bestätigen sie, dass das Gesetz in ihr Herz geschrieben ist. Und sie werden gerichtet nach meinem Evangelium, schreibt Paulus. Gott weiß alles und wir können ihm das überlassen, wie er diese Unterscheidung macht. Auch die ersten Christen, die Schüler der Apostel, haben das genauso verstanden. Da gab es so eine Art Kodex, den man immer wieder gesagt hat, so ein Satz. Die Griechen und Römer haben ja die Christen verurteilt und haben gesagt, so viele Jahrtausende sind wir schon auf dieser Welt und euer Jesus ist erst vor kurzem gekommen, also in dieser Zeit vor kurzem. Jetzt sagt ihr, man kann nur durch Jesus gerettet werden und diese ganzen Menschen davor, die fahren alle zur Hölle und sie haben nie was von Jesus gehört. Und die Christen haben immer gesagt, nein, Gott macht einen Unterschied. Er kennt jeden Einzelnen. Und dann haben sie gesagt, der nach dem Willen Gottes gelebt hat, Jesus aber nicht kannte, der gilt als Christ. Interessant, ne? Der gilt für ihn als Christ. Der Jesus nicht kannte, der keine Möglichkeit hatte, aber nach dem Gesetz gelebt hat, wie der Heide, der gilt als Christ. Es geht nicht darum, dass wir alles wissen und alles verstehen. Es geht darum, wie wir mit dem Gegebenen umgehen. Was wir verstanden haben, was Gott uns gezeigt hat, ob wir uns demgemäß verhalten oder nicht. Dadurch werden wir gerichtet. Interessant ist auch, wenn wir diese Geschichte nehmen, der 10 Plagen, das ist ja eigentlich eine Vorschattung zu der Trübsalzeit, die ja in 7 Jahren kommt, wie wir bei der Offenbarung lesen. Auch da, ich sag's mal, wird als das Volk Gottes geben, die Gemeinde. Überall drumherum wird es Plagen geben. Und wen wird es nicht treffen? Offenbarung 9,4. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihren Stirnen haben. Wer hat denn das Siegel Gottes an seinen Stirnen? die Knechte Gottes. Und die Bibel sagt hier, es werden die, die Plagen bekommen, die nicht die Knechte Gottes sind. Das finde ich ja immer so interessant. Es gibt ja diese Auffassung von Vorentrückung, Mitentrückung, Nachentrückung. Und ich habe oft mal dieses Argument gehört, weil unsere Gemeinde vertritt ja eigentlich, dass Jesus nicht vorher kommt und uns holt, sondern dass wir durch diese Trübsal gehen. Und Jesus kommt am Ende und holt uns nach Hause. Und oft habe ich gehört, ja, ihr glaubt, oder jetzt in meinem Fall, Georgi, du glaubst, dass wir auch gerichtet werden und die Plagen bekommen, wenn wir in die Trübsalzeit kommen. Ich bin immer erstaunlich, woher kommt dieser Gedanke her? Die Bibel sagt doch genau das Gegenteil. Wir werden verfolgt werden. Ja, die Leute werden uns ins Gefängnis werfen. Sie werden uns töten. Aber das tun sie schon seit 2000 Jahren. Also auch in der Trübsalzeit ändert sich ja nichts. Es ist nur global. Die Verfolgung ist halt global. Jetzt ist sie lokal. Mal in Afrika, mal in Nordkorea. Seit 2000 Jahren werden wir verfolgt. Nur bei der Drangsal ist es halt allumfassend. Nur da ist es auch der Fall, wir werden ja nicht die Gerichte abbekommen. Wir werden das Siegel Gottes haben, wir werden aber mit unseren Augen sehen, wie die, die nicht wollen, wie die die Plagen kriegen. Wir werden wie die Israeliten zusehen, wie es hagelt auf deren Ländern, wie die Frösche und Hundsfliegen kommen, das will ich das mal so übertragen, wie Licht bei uns sein wird, bei denen Finsternis. Wir werden das sehen. Das Wichtige ist nur, dass wir im Volk Gottes bleiben. Denn es heißt, und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihre Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Im Kontext geht es um Babylon. Und Gott sagt, geh hinaus aus Babylon, geh hinaus aus diesem Weltsystem, damit du nicht auch die Plagen bekommst, die die jetzt bekommt. Es liegt letztendlich an uns, ob wir uns von der Hilfe Gottes ziehen lassen und in seinem Volk verharren wollen oder ob wir uns Babylon anschließen. Dann werden wir auch die Gerichte bekommen. Aber dann werden wir auch nicht mehr als Christen gezählt. Man hat mir dann immer auch vorgeworfen, ja, aber Georgi, das geht doch gar nicht. Wenn es regnet, dann werden doch alle nass. Nein, werden wir nicht. Offensichtlich nicht. Denn im Land Gosen hat es, im Land Ägypten hat es überall geregnet, außer in Gosen. Es gab überall Hundsfliegen und Mücken, außer im Land Gosen. Es war überall Finsternis, 3 Tage lang, außer in Gosen. Mal eine Frage zwischendurch. Was wäre denn passiert, wenn die Israeliten gesagt hätten, ich will nicht im Land Gosen bleiben. Ich will rüber zu den Ägyptern. Hätten sie die Plage bekommen. Das heißt, Gosen war die Errettung. Du musstest dahin gehen, wo das Volk Gottes ist. Du musstest dahin verharren und du würdest nicht diese Plagen bekommen. Wenn wir von unserer Gemeinde weggehen und in die Welt gehen, dann werden wir genauso verurteilt wie alle anderen. Darum sollten ja auch die Israeliten sich verharren im Volk Gottes. Wie konnten die Israeliten ihre Erstgeburt beschützen? Was haben sie gemacht? Sie haben das Passa gefeiert. Sie haben das Blut genommen und an die Türpfosten, oder? Werden wir noch lesen. Und was hat Gott gemacht? Gott hat gesagt, wenn ich dieses Blut sehe, dieses, so werde ich verschonend darüber hinweggehen. Es hätten doch die Israeliten auch sagen können, was ist denn das? Was für ein Blut? Wieso soll ich da was rumschmieren? Ich lasse das bleiben. Was wäre passiert? Die Erstgeburt wäre weg. Was wäre denn passiert, wenn die Ägypter das Passa gehalten hätten? Wenn die Ägypter zu den Israeliten gegangen wären, sie hätten auch das Blut genommen und dann die Türpfosten. Hätte Gott sie verurteilt? Gott, es ist egal, ob du Jude bist oder Ägypter. Gott, es ist egal, ob welches Geschlecht, welche Hautfarbe. Ob du groß oder klein bist, blond oder blauäugig, ihm ist es völlig wurscht. Wisst ihr, was Gott einzig und allein interessiert? Der Mensch sieht das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. 1. Samuel 16,7. Ihm ist es völlig egal. Das Wichtigste für ihn ist dein Herz, ob es auf ihn gerichtet ist oder nicht. Dadurch kommen wir zu ihm, oder bleiben halsstarrig und wenden uns von ihnen ab. Entweder man wird bestraft oder gerettet. Man wird verloren gehen oder man bekehrt sich. Deswegen ist dieses Zusammenspiel zwischen Gottes Sehen und unserer Zustimmung, es ist ein Zusammenspiel der Errettung. Wenn jemand in Jesus bleibt, der wird viel Frucht bringen. Wenn sich jemand von Jesus entfernt, der wird verdorrt, der wird abgehauen und man wirft diese ins Feuer. Gott macht diese Unterscheidung. Zuletzt, natürlich, ich weiß, was jetzt in manchen Köpfen vor sich geht. Ja, diese Unterscheidung haben die Israeliten mit ihren eigenen Augen gesehen. Dass die Gottlosen bestraft wurden, die Gerechten gerettet wurden. Aber irgendwie sehen wir das nicht heute. Heute sehen wir, dass sowohl Böse als auch Gute zusammen da sind. Und oft scheint es uns, dass die Bösen triumphieren. Oder? Nehmen wir doch mal diesen Krieg. Auch alle Kriege. Wie oft wurden sie geführt? Auch meistens wegen Geld. Wie viele Diktatoren gab es? Wie viele Menschen in unserem Land sind eigentlich eher daran gesinnt, böse zu handeln, egoistisch zu sein, anstatt barmherzig und menschenfreundlich? Und wir sehen irgendwie komischerweise, da kommt nicht diese übernatürliche Bestrafung wie in Ägypten. Diese Frage hat sich auch Salomo gestellt. Und er kam auch zu diesem Entschluss im Prediger 9, da heißt es, alles geschieht gleicherweise allen. Es kann dem Gerechten derselbe begegnen wie dem Gottlosen, dem Guten und dem Reinen wie dem Unreinen, dem, der Opfer darbringt, wie dem, der keine Opfer darbringt, dem Guten wie dem Sünder, dem, der schwört, wie dem, der sich vom Eid fürchtet. Und dann heißt es, das ist das Schlimme bei all dem, was unter der Sonne geschieht, dass allen dasselbe begegnet. Also Salomo sieht das und sagt, das ist das Schlimme unter der Sonne. Allen kann dasselbe begegnen, sowohl den Gottlosen als auch den Gerechten. Und jetzt kommt das Interessante, da heißt es, daher wird das Herz des Menschen voll Bosheit. Und Tollheit ist in ihren Herzen ihr Leben lang. Darum, also daher, weil die Menschen es sehen, dass die Gerechten und die Ungerechten, ihnen trifft oft dasselbe Schicksal. Darum wird das Herz des Menschen voll Bosheit. Jesus sagt ja, wenn die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe bei vielen erkalten. Wird die Leute sagen, wo ist dieser Gott, der richtet? Wieso bestraft er nicht sofort diese Vergewaltiger? Wieso schmeißt er nicht sofort die ins Gefängnis, diese Terroristen? Wieso setzt er nicht schlechte Politiker ab? Warum macht das Gott nicht? Wisst ihr, wir hatten das Buch Malachi bei der Bibelstunde gehabt und die Israeliten haben genauso geredet und sind zum Schluss gekommen, böse zu sein. Lieber böse und auf Gott nicht achten. Es heißt in Malachi 3, Vers 14, ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Es nützt nichts, seine Ordnungen zu halten und vor dem Herrn der Herrscher in Trauer einzugehen. Warum? Denn die Israeliten sagen, wir sehen doch, die Gottlosen werden bewahrt, denen geht's gut. Und es gibt sogar Gerechte, die leiden, als wären sie gottlos. Und sie kommen zum Schluss, es nützt nichts, dass man Gott dient. Es nützt nichts, dass man seine Ordnungen haltet. Und ja, zum großen Teil ist es so, dass wir diese Gerechtigkeit nicht so oft sehen, wie wir uns das wünschen. Wisst ihr aber, wann wir sie am spätesten sehen werden, wann Gott diese große Unterscheidung macht? Das erklärt Gott in Vers 18. Dann werdet ihr sehen, was es für einen Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und der, der ihm nicht dient. Am Tag des jüngsten Gerichts, wo die Menschen sehen werden, wer gerettet wird und wer verdammt wird, jeder von uns wird vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen. Und nach der Bergpredigt wird uns gesagt, nach deinem Zeugnis hin wirst du für gerecht gesprochen werden. Und nach deinem Zeugnis hin wirst du verdammt werden. Und alle werden es sehen, wie die Gottlosen zugrunde gehen werden und die Gerechten gerettet werden. Jesus sagt, wenn es hungert nach Gerechtigkeit und dürstet danach, der soll satt werden. Ja, es kann sein, dass du in dieser Welt nicht wie die Israeliten siehst, wie den Gottlosen vergolten wird, wie das Böse endlich vergeht. Aber am letzten Tag werden wir alle auferstehen und wir werden sehen, wie Gott richtet, nicht nur nach den Werken, sondern auch nach den Herzen. Denn alles wird Gott ans Licht bringen. Und es liegt an uns, ob Gott auch bei uns einen Unterschied macht, ob wir vom Land Ägypten zum Land Gosen gehen, ob wir von der Finsternis, die 3 Tage lang dort herrschte, zum Licht gehen, ob wir das Blut an unserem Haus schmieren oder nicht, ob wir durch das Rote Meer gehen oder ob wir darin zugrunde gehen. Es liegt an uns. Gott will alle retten und Gott will alle überführen. Denn lasst uns auch überführen lassen. Lasst uns erretten von diesem verderblichen Geschlecht. Wer will verharren in Gosen? Wer will im Licht bleiben? Am Ende wird der eine genommen und der andere zurückgelassen werden. Die Spreu wird verbrannt werden im Feuer. Der Weizen aber, der wird in die Scheune gebracht. Die Frage an uns, was wollen wir sein? Spreu oder Weizen? Amen.